Ich habe jetzt am Telefon den Simon Ramirez-Voltaire, der eben, wie vorhin angekündigt habe, unter anderem der Autor ist von Neue demokratische Formen in Bolivien. Also jemand, der sich sehr intensiv mit den sozialen Bewegungen in Bolivien beschäftigt hat. Und zum einen mal danke, dass du dich da bereit erklärt hast. Und zum anderen hätte ich mal die erste Frage an dich wäre mal, könntest du so ein bisschen über die sozialen Bewegungen in Bolivien erzählen, also die letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat, weil ich denke, viele wissen sehr wenig einfach, was da auch 2003 und so weiter in Bolivien an Mobilisierungen passiert ist und so weiter und welche Gruppen da zu nennen wären, also von den, zum einen zum Beispiel von den Cocaleros und so weiter. Könntest du so mal so eine Einführung geben quasi?
Ja, hallo erstmal. Also die sozialen Bewegungen in Bolivien haben im Jahr 2000 eine völlig neue Qualität bekommen. Also wenn man als historischen Einschnitt nennen möchte, kann man das Jahr 2000 am besten tun. Im Jahr 2000, im Frühjahr, im April, haben die sozialen Gruppen, Nachbarschaftsräte, Gewerkschaften, kleine Gewerkschaften, die Coca-Bauern in der Großstadt Cochabamba dafür gesorgt, dass die Wasserprivatisierung rückgängig gemacht wurde. Das waren also wochenlange Straßenblockaden, in der die ganze Region Cochabamba quasi von der Außenwelt abgesperrt war. Während diesen Protesten wurde erreicht, dass die Wasserprivatisierung rückgängig gemacht wurde. Das Wasser wurde wieder verstaatlicht und das gilt heute als eine der großen Erfolge gegen den Neoliberalismus, weil sozusagen die Privatisierung rückgängig gemacht wurde. Und das war dann im Prinzip der Auftakt für eine ganze Reihe von wiederkehrenden Protesten und Bewegungen im ganzen Land. Kamen auf einmal neue Bewegungen auf, neue Gruppen, also die Minenarbeiter, die Coca-Bauern, wie gesagt, aber auch im Hochland in der Nähe von La Paz sind neue oder beziehungsweise alte Organisationen, die es schon länger gab, aber die sind neu auf die politische Bühne gekommen und haben auch jeweils ihre eigenen Interessen vertreten und massenhaft Proteste auf die Straße getragen.
Du schreibst also in diesem Beitrag unter anderem auch, also es hat schon angeklungen, es gibt ja sehr unterschiedliche Gruppierungen, Bewegungen. Und du erwähnst es im Beitrag, oder für dich gibt es also mehrere Punkte, was irgendwie das Verbindende dann ist. Kannst du darüber vielleicht, oder wo du das so das verbindende Element zwischen Minenarbeiterinnen auf der einen und Coca-Bauerinnen auf der anderen Seite siehst?
Ja, also das ist ganz richtig. Es ist eine wirklich sehr vielfältige soziale Bewegung. Also du hast es ja schon angedeutet, also von Coca-Bauern über Minenarbeiter bis hin zu Bauern im Hochland. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist das eigentlich Gemeinsame an diesen ganzen Gruppen? Und da ist also meine These, dass das wirklich tragende Element ist, über weite Strecken eben das Indigene, so kann man es nennen. Also das heißt, alle diese sozialen Bewegungen, die zwar sehr viele unterschiedliche Interessen vertreten, haben aber doch die Gemeinsamkeit, dass sie sich als Indigene ausgeschlossen fühlen vom politischen System, dass sie sich diskriminiert fühlen von der weißen Oligarchie, also das heißt die Nachfolger der spanischen Kolonialherrschaft, die also heute noch weitgehend den politischen Machtapparat besetzen. Und da kann man wirklich sagen, also das durchzieht alle diesen Kämpfe und alle diese Protestbewegungen. Die mögen dann an den vielen einzelnen Stellen, also Wasser, Erdgas, aber auch andere Forderungen wie Nicht-Privatisierung der Rentenkassen, Lohnerhöhung und so weiter. Das ist ja wirklich an allen Punkten explodiert, diese Situation. Aber alle diese Kämpfe durchzieht dieser eine Punkt, dass sie sich als Indigenas sehen, die sich in eine Reihe stellen des antikolonialen Kampfes und gegen die Unterdrückung, die seit der kolonialen Macht letztendlich vorherrscht in dem Land.
Ist also dieser indigene Aspekt da insofern von Bedeutung, also wo es um diese Frage der Autonomie, also von Santa Cruz und dieser Gegend geht, also wo ich nur so gelesen habe, ja, also man oder viele sagen dann, da möchten sie eben, oder möchten sie Teile der Oligarchie, möchten sie da unabhängig machen. Ist da in dieser Frage der Autonomie dieser indigene Aspekt da von Bedeutung?
Also er ist insofern von Bedeutung, dass das ein sehr geschickter Schachzug der weißen Oligarchie im Osten des Landes in Santa Cruz ist. Das heißt, auf den Antirassismus der Indigenen, die sagen, wir werden diskriminiert als Indigenas, antwortet nun die weiße Oligarchie im Osten und sagt, wir sind auch eine eigene Ethnie, wir sind eine eigene Nation und wollen uns jetzt vom Rest des Landes abspalten.
Wie hast du eigentlich, also ich denke mal, dass die Proteste in den letzten Wochen wahrscheinlich auch verfolgt. Wie schätzt du diese Proteste jetzt ein im Moment eigentlich?
Also es ist ganz klar, dass was eindeutig zu beobachten ist, ist, dass die Proteste in den letzten 5 Jahren jedes Mal immer wieder stärker wurden. Hm. Also es ist wirklich eine permanente Aufwärtsbewegung bis hin zum Rücktritt des Präsidenten Sánchez de Lozada vor 2 Jahren und nun der neue Rücktritt von Mesa. Das ist natürlich dramatisch, das zeigt die Stärke der sozialen Bewegungen an, das ist das eine. Aber gleichzeitig muss man auch schon sehen, dass diese sozialen Bewegungen in ihrem Innern viel diskutieren, auf der Suche sind nach politischen Formen in den Vorstädten, in den Andengemeinden, also in den Bergen gibt es ja viele kleine Indigenergemeinden, die sich organisieren. Genau das gleiche bei den Coca-Bauern im Tiefland. Also wir haben viele verschiedene Gruppen, die sich in unterschiedlicher Weise organisieren, meistens basisdemokratisch. Und das ist natürlich eine Suchbewegung nach neuen demokratischen Formen. Das heißt, sie sind unzufrieden mit der politischen Beteiligung im Staatsapparat und setzen dem ihre eigene Rätestruktur entgegen.
Lässt sich das irgendwo vergleichen? Also es gibt ja jetzt an anderen sehr prominenten Orten in Lateinamerika, so Chiapas oder was in Argentinien 2001 passiert ist und so weiter. Gibt es irgendwie Parallelen für dich? Also so ähnliche Entwicklungen, wie du gemeint hast, jetzt eben diese Suche nach neuen Formen der Politik?
Also ich denke, dass es auf jeden Fall Parallelen gibt. Die sind allerdings jetzt weniger deutlich, als man das jetzt so von außen erstmal annehmen mag. Natürlich sind die sozialen Bewegungen in Bolivien inspiriert, auch von den Ereignissen in Chiapas und von den Ideen, die aus Chiapas kommen. Selbstverständlich, das wird auch öfter gesagt, dass da eine Inspiration vorherrscht. Aber auch in Argentinien, wo auch sehr viele basisdemokratische Gruppen sich gegründet haben und die Rätestruktur sehr wichtig war in den damaligen Protesten. Aber ich glaube, auch da die große Gemeinsamkeit ist eigentlich die Enttäuschung vor der Demokratie. Also das heißt, dass die Demokratie, die nach den Diktaturen in Lateinamerika, in Bolivien und Lateinamerika eingeführt wurde, hat nicht das gebracht, was erhofft war. Es gab zwar minimale Bürgerrechte, aber totale Misere, Massenarbeitslosigkeit und Verarmung. Und ich denke, daher rührt dann auch die große Gemeinsamkeit, dass einfach vor der Hoffnungslosigkeit und der totalen Perspektivlosigkeit in einem System, das sich Demokratie nennt, aber keine wirkliche Teilhabe ermöglicht. In diesem Kontext suchen diese ganzen sozialen Bewegungen nach neuen Formen der Beteiligung und der politischen Artikulation und da ist die große Gemeinsamkeit all dieser Bewegungen zu sehen, in Argentinien wie in Bolivien, denke ich.
Und also diese Suche nach neuen Formen der Politik ist es, wird da angeknüpft, wie man es zum Teil auch aus Chiapas kennt, also an traditionelle Formen des Politikmachens, des Entscheidungenfindens oder wo welche Modelle, also du hast erwähnt irgendwie Rätestrukturen, welches kann man da irgendwie nennen?
Es gibt natürlich eine Reihe von Elementen, die immer wieder genannt werden. Da ist zum Beispiel die von dir jetzt genannte Rätestruktur dabei, Ämterrotation, aber noch auch eine Reihe von anderen Elementen, die als traditionell gelten können, aber wie zum Beispiel Ältestenrat in einer Gemeinde oder so ähnliches. Ich halte nicht so viel davon, das jetzt automatisch für eine Urform der Demokratie zu nehmen. Es gibt auch da viele Probleme, viele Mängel. Es gibt auch autoritäre Strukturen in den Indianergemeinden. Man kann also nicht jetzt einfach sagen, das sind alte urdemokratische oder manche sagen sogar ursozialistische Formen, die man jetzt wiederentdecken muss. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich denke, man sollte diese Bewegung, diese Gruppen nehmen als das, was sie sind, nämlich die Suche nach politischer Artikulation, der Wunsch, sich zu beteiligen, sich auszudrücken. Und jetzt muss man eben finden, wie kann man das vereinbaren mit einer überlokalen, überregionalen, eventuell nationalen Politik, also im Sinne von landesweiten Politik. Und da wird noch viel zu diskutieren sein. Es ist also mehr eine Suche als wirklich eine Antwort, die schon gefunden wurde. Also ich halte gar nichts davon, jetzt in den traditionellen idealisierend und romantisierend nach Formen zu suchen, die man einfach so übernehmen könnte.
Abschließend vielleicht noch, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Also weil im Moment scheint es ja so, dass so dieses repräsentative Modell der Demokratie und so weiter ja es anscheinend nicht gelingt, den alten Zustand wiederherzustellen. Oder wie würdest du das einschätzen, also wie sich das jetzt entwickeln könnte, welche Perspektiven es in der aktuellen Situation auch geben könnte oder wie es weitergehen könnte, wenn sich das sagen lässt?
Also ich denke schon, dass die jetzt angepeilten Neuwahlen, der neue Präsident in Bolivien ist ja per Verfassung dazu verpflichtet, innerhalb von einem halben Jahr Neuwahlen einzuberufen. Und ich denke schon, dass das im Augenblick ein gutes Mittel ist, jetzt weiterzukommen. Denn die sozialen Bewegungen haben das gefordert, haben gefordert den Rücktritt des Präsidenten, fordern eine gänzlich andere Politik, und dann findet das auch seinen Ausdruck eben jetzt in Neuwahlen. Wie das dann weitergeht, ist natürlich vollkommen offen. So wie es aussieht, würde das Parlament sich vollkommen anders zusammensetzen, als es sich jetzt zusammensetzt. Es würde möglicherweise neue Konflikte zwischen den einzelnen Parteien geben. Mhm. Und auch, ob die internationalen Geldgeber und die internationalen Organisationen und die USA eine sozialreformerische oder eine Regierung, die abweicht von internationalen Verträgen, ob die das dulden würden, das ist natürlich auch sehr fraglich. Also von daher sind da noch viele Kämpfe auszustehen für die unterschiedlichen Akteure. Aber ich denke, es führt kein Weg daran vorbei. Wenn man die Politik in Bolivien voranbringen will, muss man die jetzt entstandenen Öffentlichkeiten irgendwie integrieren, zu Wort kommen lassen, einbeziehen in die Politik. Wenn das nicht geschieht, dann ist in Bolivien wirklich dann nur noch der Bürgerkrieg vor der Tür.
Okay. Ja, ich sage mal danke an dich, ja, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Telefoninterview zu geben. Ja, vielen Dank einmal für diese Analyse und Einschätzung der aktuellen Situation in Bolivien.